Wenn ich heute sehe, wie Nachwuchskräfte auch im Verpackungsbereich Nachrichten konsumieren, die hätten wir sofort mit einem Stream. Weil die haben eh die ganze Zeit das Handy. Ne? Die haben das Handy auch in der Hand, wenn die auf der Messe sind.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. Und in diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute wirklich ausmacht, dies sind nur einige der Themen, die in diesem Podcast mit spannenden Gästen aus der Industrie besprochen und beleuchtet werden sollen. Inside Packaging hat hierbei den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge von Inside Packaging geht es um die Frage, welche Rolle Fachmedien in einer Branche spielen, die sich im Umbruch findet, einem technologischen, gesellschaftlichen und zunehmend auch kulturellen Umbruch. Genauer gesagt, wie gelingt es Medien, diesen Wandel nicht nur zu begleiten, sondern im besten Fall mitzugestalten? Ich freue mich sehr, dass ich mit Matthias Laux heute jemanden zu Gast habe, der seit vielen Jahren nah dran ist an den Themen, Trends und Menschen der Verpackungsindustrie. Als stellvertretender Chefredakteur des Packaging Journal kennt er nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch die Geschichten dahinter und erlebt aus einer ganz besonderen Perspektive, wie sich unsere Branche verändert. Wir sprechen heute darüber, wie sich Fachmedien selbst im Wandel behaupten, wie journalistische Unabhängigkeit und Branchenverbundenheit zusammengehen und was es braucht, damit aus einer guten Titelstory auch ein Impuls für echte Transformation wird. Außerdem interessiert mich in diesem Gespräch, wie sich die Rolle des Journalisten verändert hat zwischen Interviewpartner, Beobachter und manchmal auch Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Interessen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, bin dankbar, dass Matthias sich das Interview am Rande einer seiner branchenweit bekannten Radsommertouren einrichten konnte und sage herzlich willkommen Matthias und vielen Dank, dass du heute bei Inside Packaging zu Gast bist.
Ja, Thomas, ganz herzlichen Dank. Das waren ja sehr warme, sehr freundliche Worte. Die Erwartungshaltung sind hoch gesteckt. Da bin ich fast schon ein bisschen peinlich berührt, aber freue mich sehr, sehr schön.
Ich bin mir sicher, dass du die Erwartungshaltung bei weitem übertreffen wirst, lieber Matthias. Zum Einstieg würde ich dich bitten, dich den Hörerinnen und Hörern vielleicht in den ersten Minuten kurz vorzustellen. Die allermeisten meiner Hörerinnen und Hörer werden dich kennen. Du bist ja auch jemand, der auf Social Media durchaus aktiv ist. Das verbindet uns beide unter anderem auch. Aber ich glaube, es ist gut, wenn du noch mal ein bisschen was zu dir sagst und gerne auch über deinen persönlichen Weg in die Verpackungsindustrie, weil das interessiert mich immer ganz besonders. Wie und wann wurdest du mit dem Verpackungsvirus infiziert?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Matthias Laux. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Packaging Journal in Hürth, erscheinen beim Ella Verlag, Marktführer in Deutschland unter den Verpackungsmedien. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Mhm. Ja, mein Weg in die Verpackung begann am 1. Dezember 2007. Ich glaube, so viel kann man sagen. Da habe ich ein Volontariat begonnen beim Europäischen Wirtschaftsdienst in Gernsbach. Ja. Die hatten oder haben immer noch ein sehr renommiertes Blatt, Euvid Verpackung. Ja. Sehr nachrichtlich nach wie vor, aber unfassbar gute News, Marktberichte über viele Verpackungssorten. Ich hatte damals begonnen mit dem Markt für Aluminiumverpackungen, dann später Karton und Fallschachtel recherchiert. Also bis heute natürlich ein hoch angesehenes Medium. Und bin dann in diese Branche gerutscht durch meine erste Interpack. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Das war die Interpack im Jahr 2008. Mhm. Werde ich nie vergessen. Ich hatte kurz vor der Interpack, meiner ersten Interpack, wie gesagt, einen sehr schweren Fahrradunfall. Und habe durch diesen Fahrradunfall, also ist überhaupt nichts Tragisches, ist nur um zu erklären, weshalb das so nachhaltig bei mir im Kopf geblieben ist, beide Vorderzähne verloren. Oh. Und bin dann mit einer wunderschönen Prothese in die Branche reingetreten in Düsseldorf. Okay. Und bis heute, wenn mich Leute sehen, fassen sich an ihre zwei Vorderzähne und wackeln ein bisschen dran, weil ich das damals auch immer gemacht habe.
Wahnsinn, spannend. Das heißt, du bist bei der Interpack so ein bisschen in die Verpackung reingerutscht. Das heißt, die Tatsache, dass du das Volontariat beim Euvid in Gernsbach gemacht hast, war eher Zufall. Also es war nicht der bewusste Gang zum Euvid, sondern der bewusste Gang in den Journalismus. Oder gab es auch schon einen bewussten Hintergrund, warum es der Euvid damals fürs Volontariat wurde?
Ja, gute Frage. Habe ich im Nachhinein oft drüber nachgedacht. Also ich bin von der Ausbildung her Geistes- und Sozialwissenschaftler. Also habe mal Islamwissenschaft begonnen, habe das aber nie wirklich beendet. Politikwissenschaft dann gemacht, europäische Ethnologie, alles in Freiburg. Das war alles wunderbar. Hatte aber jetzt auch von meiner Veranlagung her mit dem Bereich Verpackung aus technischer Sicht wenig bis gar keine Berührungspunkte. Also der klassische Weg war ja bis damals in den Fachjournalismus. Man ist ausgebildeter Verpackungsingenieur, man kommt eher von der technischen Seite.
Ja.
Und kenne ich auch noch viele von damals. Und die haben dann irgendwann gelernt, zwei Sätze gerade raus zu formulieren. So muss ich es leider sagen. Und sind dann in den Fachjournalismus. Aber da war wirklich das Fachwissen omnipräsent. Und man wurde oder man wird bis heute abgestraft, wenn die merken, man hat das in der Form nicht. Und ich würde sagen, das war so der erste Auftakt, die Jahre 2007, 2008, wo das so ein bisschen sich gedreht hat. Also ich würde auch heute sagen, kommen wir ja später noch drauf, wie sich das alles gewandelt hat, dass man tatsächlich heute eher von der publizistischen Natur denken würde.
Spannend.
Einfach weil, ja, weil die Schnittmenge zwischen technischem Know-how und publizistischem Ansinnen schon sehr gering ist. Sehr klein, logischerweise.
Okay. Ja. Ja, wir kommen da später noch drauf. Du hast recht. Lass mich noch bei einem Punkt bleiben. Dein Einstieg in die Verpackungsindustrie, Interpack, schwerer Fahrradunfall, wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Bedeutet aber auch, Matthias, das Fahrradfahren begleitet dich schon mindestens genauso lange wie die Verpackungsindustrie, weil das ist dir ja nach wie vor auch irgendwie zu eigen, wenn ich das mal so sagen darf.
Das stimmt, das stimmt. Ja, allerdings, ich weiß nicht, ob ich den Vergleich mit dir ziehen würde auf deinem Weg zum LinkedIn Superstar, aber ich habe schon, ich habe schon einen Weg gesucht, mich da ein bisschen, ich will nicht sagen Personal Branding, aber schon in die Richtung.
Ja.
Und die Idee mit der Fahrradtour, die hatte jemand anders, muss man sagen, das war nicht meine Idee. Aber die erste Idee kam von jemand anderes und ich fand es eine gute Idee. Ich fand es eine sehr gute Idee und ich fand mich darin auch wieder, einfach weil ich schon wie sehr gern Fahrrad fahre. Gar nicht mal wegen dieser Interpack-Geschichte, sondern weil das einfach, mir ist aufgefallen, wie positiv konnotiert es wird, wenn ich irgendwo mit dem Rad ankomme.
Absolut.
Ist auch völlig, völlig irrelevant, ob das im Verpackungsumfeld ist oder nicht.
Ja.
Und der wahre Wert dieser Radtouren, über die wir auch gerne noch sprechen können, ist ja der, ist ja nicht der Tag heute oder der Tag morgen, der ist auch gut. Aber die Leute werden in Jahren noch wissen, die werden nicht wissen, wer ich heiße, Matthias Laux, wissen nicht, aber die wissen, da kam irgendwann einer mit dem Fahrrad.
Ja, ich glaube auch, dass das in Erinnerung bleibt. Dem würde ich zustimmen. Zur Erklärung vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen das Interview im Rahmen seiner aktuell laufenden Radtour auf, die morgen beim Nachhaltigkeitstag des Packaging Valley enden wird. Und ich bin ganz froh, dass wir heute die Gelegenheit in Ostfildern gefunden haben, das eine mit dem anderen zu verbinden. Dafür auch nochmal vielen Dank. Lass uns ein bisschen ins Gespräch einsteigen, Matthias. Seit 2008 Interpack, so der eigentliche Startpunkt des Verpackungsvirus, wenn ich mal so sagen darf. Wie hat sich dein, ich möchte mal sagen, journalistischer Blick auf die Branche in den letzten mittlerweile ja 17 Jahren gewandelt? Was beobachtest du, was nimmst du aus der Perspektive eines führenden Journalisten in der Branche im Moment wahr? In welchem Zustand ist die Branche? Vielleicht lässt du uns mal ein bisschen an deiner Perspektive und deiner Sichtweise teilhaben.
Da würde ich zwei Punkte nennen wollen. Erstens, die Verbände sind sehr viel agiler geworden. Ich kann mich nicht erinnern, dass das vor 10, 15 Jahren, die Verbände gab es fast alle schon, ja, das stimmt. Aber was da mittlerweile auch an, ich sehe das auch total positiv, muss man sagen. Ne? Mhm. Es war ja immer so dieser Tenor, wenn ich jetzt mal auf die Automobilbranche schaue, traditionell natürlich stark lobbyiert, also starker Verband, bestens vernetzt, natürlich auch von der Größe nicht vergleichbar, aber es geht schon in die Richtung. Und dass zum Beispiel das DVI diese Rolle angenommen hat. Also ich kenne sehr viele Leute, die jahrelang gesagt haben, ja, Matthias, das kann gar nicht in der Verpackungsbranche funktionieren, weil es gibt nicht die Verpackungsbranche, es ist einfach zu vielfältig. Du hast die Maschinenbauer, du hast die Kunststoffleute, also brauche ich dir nicht erzählen. Und das mausert sich, also die generieren sich wunderbar, finde ich. Also das nimmt schon absolut in die richtige Richtung. Aber die Verbände werden schon, ich glaube, die sind mittlerweile sich schon bewusst, dass sie da wirklich was bewegen können. Jetzt auch von dem Hintergrund der PPWR, natürlich, das gehört dazu. Und zweite Geschichte, die Menge an Meldungen. Also es ist einfach wirklich diese Flut an Meldungen, die uns tagtäglich erreichen, mit, boah, ich will jetzt niemand auf die Füße treten, aber es geht schon Richtung Nichtigkeiten. Also da, nee, also das müssen wir wirklich mal ganz offen sagen. Also wir hatten mal so eine Welle, das war so vor 7, 8 Jahren, das ist mittlerweile ein bisschen abgeklungen, wo jeder meinte, sich bei irgendwelchen Awards anmelden zu müssen, ja, um dann Awards abzudingen. Gut, das haben wir mitgemacht. Da gibt es ja auch ein paar renommierte, ich will das gar nicht kleinreden.
Ja, Deutscher Verpackungspreis mit Sicherheit.
Ja, das einer natürlich, der ja, das ist eine klar. Nummer. Da kam ja heute übrigens, das ist eine Hausnummer.
Heute die Gewinner bekannt gaben.
Genau, sehr gut, ja, sehr gut, Thomas. Das ist eine Nummer. Nee, nee, da will ich nicht reden. Aber so bei, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich will da keine Leute auf Füße treten, aber das ist schon schwierig, sag ich mal. Mhm. Und dann für mich oder für uns zu unterscheiden, ist es jetzt tatsächlich eine Neuigkeit. Früher war klar, wenn Unternehmen XY was schickt, dann hat es Gehalt, weil die schicken nur dreimal was im Jahr.
Ja.
Und dann ist es die Top-News heute Morgen.
Worauf führst du das zurück, diese Schwemme an Meldungen? Selbst wenn man vielleicht jetzt gar nicht so die Menge an Themen hat, die man teilen könnte. Also ist das ein Thema Aufmerksamkeit? Ist das ein Thema Sichtbarkeit? Ist das ein Thema Positionierung? Ist das ein Thema, wir sollten auch mal was machen? Worauf führst du das zurück?
Also bei einigen ist sicher, glaube ich, so dieses Denken, wir sollten auch mal was machen.
Ja.
Also diese, ich sag mal, Relevanz durch Masse. Das Schlimme ist, es funktioniert halt bei einigen noch. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Also es gibt ja tatsächlich Häuser, die das mitspielen. Ich glaube, das ist so eine Phase der Professionalisierung, weil wenn ich mal auf 2007, 2008 blicke, Verpackungsbranche eher mittelständisch geprägt, logischerweise.
Ja, ja, ja.
Und da hat man begonnen, Geld in die Hand zu nehmen, jetzt schon vor längerer Zeit. Wir beide würden hier locker 5 Beispiele nennen können. Und hat in Marketing investiert, also hat in Leute investiert, die sich darum kümmern, dass getrommelt wird.
Genau.
Und diese Leute trommeln jetzt. Das ist ihnen nicht vorzuwerfen. Nur die Spielregeln haben sich aus meiner Sicht geändert. Mhm. Also wenn ich vor 10 Jahren eine sehr laute Trommel hatte, war das in Ordnung. Wenn ich jetzt eine sehr laute Trommel habe, wäre ich vorsichtig.
Heute ist es vielleicht eher ein bisschen, dass man unterschiedliche Instrumente
man sollte
im Orchestergraben sitzen hat. Ja. Wir kommen noch ein bisschen auch drauf, wie sich die Medienlandschaft da verändert, unterschiedliche Formate, neue Kanäle, da kommen wir gleich noch drauf. Ich will ganz kurz bei dem Punkt mit den Verbänden bleiben. Ich teile deine Einschätzung, dass dort eine deutlich bessere Sichtbarkeit mittlerweile da ist. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wie du das siehst, meine Wahrnehmung, und da habe ich neulich mit einer Verbandsgeschäftsführerin auch in diesem Podcast hier erst ein Interview dazu gehabt. Mein Eindruck ist schon, es ist schon noch sehr zerfasert. Also wir haben schon noch eine ganze Reihe an Interessensvertretungen und Verbänden. Und ich weiß nicht, ob vielleicht sogar noch eine weitergehende Konsolidierung in dem Bereich der Sache dienen könnte, damit man noch etwas sichtbarer und lauter wird, weil natürlich der einzelne Verband teilweise doch auch nach wie vor eher ein kleiner Verband ist und erfahrungsgemäß trinkt man als kleiner Verband nicht unbedingt besser durch wie als etwas größerer Verband. Das DVI ist mit Sicherheit da ein absoluter Leuchtturm, aber es gibt ja nun doch viele auch Verbände, Interessensvertretungen, die deutlich, deutlich kleiner sind wie das DVI.
Das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte vor 2 Wochen, saß ich mit jemandem zusammen, der sich viel besser auskennt als ich.
Ja.
Und der sagte genau das, weil ich habe ihn gefragt, hört mal hier mit der PPWR, also und die brauchen es wirklich. Sag ich, wen habt ihr denn in Brüssel? Also wen rufst du denn an? Oder wen ruft ihr denn an, wenn 3 bei deinen Mitgliedern bei dir aufschlagen und sagen, hör mal, da müssen wir was dagegen machen.
Mhm.
Und dann sagt er, ja, weil wir sind eigentlich zu klein für Brüssel. Mhm. Wir sind nicht relevant genug.
Absolut.
Wir wenden uns dann an den und den. Das geht dann oftmals auch über Parteischienen.
Ja.
Völlig in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja interessant, weil jetzt aus meiner Wahrnehmung, aber das ist eher die bundesdeutsche Sicht, wenn ich eine erste Frage zu dieser Art von Anbieter hätte, die ihr vertritt, würde ich zu euch gehen. Aber in Brüssel haben die keine Durchschlagskraft. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber ihr habt doch einen europäischen Verband. Ja, aber das ist auch wieder so zerfahren und so. Also das stimmt natürlich, aber ich sehe im Moment keinen Weg, also Stichwort Konsolidierung, dass sich das weiter, also wie sich das weiter verbessern sollte. Weil die Verpackungsbranche ist ja in ihren Interessen selbst so zersplittert, das hört sich jetzt so negativ an, aber
sehr vielfältig einfach.
Ja, ja, vielfältig, sehr gut.
Materialklassen, genau, sehr und so weiter und so weiter.
Ja. Sehr gut, klar, genau, sehr gut, genau. Und, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon mal erzählt, irgendwo anders. Jeder sucht seinen Jürgen Klopp. Und wenn wir so einen Jürgen, nee, es ist so, und wenn wir so einen Jürgen Klopp hätten, also quasi so eine vereinende Person, ja, vielleicht werden das ja noch welche, ich weiß es nicht. Aber man hatte früher ja immer diese, ich mag den Begriff eigentlich nicht, diese starken Männer, mhm. die alles hinter sich vereint mhm. haben, ja, und mhm. die dann auch dementsprechend aufgetreten sind. Mhm. Diese Silberrücken. Ich mochte die nie, aber die hatten natürlich ihre Wege und die hatten ihre Mittel. Und wenn so jemand in Brüssel dann aufgelaufen ist.
Die wurden gesehen und gehört.
Die wurden gesehen und gehört, genau. Ja. Und diese Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Also ich will es auch gar nicht zurück. Und Jürgen Klopp ist natürlich auch kein Silberrücken. Aber diese Sichtbarkeit auch vor allem in den Publikumsmassenmedien.
Außerhalb der eigenen Blase.
Voll, sehr wichtig. Aber das weiß das DVB gar nicht. Also die sind ja da auch bestens dran. Also die haben jetzt mit Dr. Brandenburg jemand die ganze überall hinstellen. Ja. Super Podcast auch bei uns gehabt.
Das habe ich gehört, ja.
Die IK. Unfassbar gut. Ja. Also wirklich auch, die tun und machen und auch wenn ich mich mit denen persönlich unterhalte, das hat ja alles Hand und Fuß.
Das ist so. Also es tut sich ungemein viel, so nehme ich das auch wahr. Es ist viel Bewegung in der Branche. Ich will noch bei einem Punkt bleiben, den du angesprochen hast, die Anzahl der Meldungen. Ja. Da nochmal ein bisschen vielleicht auch kritisch rückgefragt. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, die dominanten Themen im Moment.
Ja.
Etwas vielleicht auch mit einem Zwinkern im Gesicht, könnte ich jetzt fragen, aus Perspektive eines Fachmediums, wie viel Fortschritt ist da denn im Moment wirklich und wie viel ist eigentlich doch vielleicht auch nur gutes Marketing oder, um es etwas flapsiger zu sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Also ist aus deiner Wahrnehmung die Innovationsdichte wirklich so hoch, wie man meinen könnte, wenn man Zeitung liest, Fachmedien liest, LinkedIn-Postings ja. beobachtet? Also es kommt ja kaum noch ein Posting ohne Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Sustainability aus. Ich frage mich, ist da so viel Innovation im Moment oder ist das halt im Moment einfach was man bespielen muss, weil es ein Trendthema ist?
Das ist der eigentliche Mehrwert der PPWR aus meiner Sicht. Wann war das denn? Ach, das ist schon 2 Jahre her. Da war ich bei verschiedenen Unternehmen, jetzt nicht im Rahmen der Radtour, ja. so irgendwie. Und es ging immer um, also dass man sich quasi Zertifikate kauft oder ins Haus holt. Ja. Also dass man quasi zertifiziert ist, um gewisse Anwendungen anzuwenden. Aber auch vielleicht internes Know-how aufbaut Richtung Sustainability, ganz allgemein gesprochen. Und immer wenn ich mit diesen Verpackungsunternehmen gesprochen habe, war die Motivation, weil es kostet natürlich alles Geld, es war fast nie inhärent. Mhm. Sondern es war immer der Druck vom Handel oder den Kunden. Also es war immer so, ja, aber Herr Laux, wenn wir das nicht haben, dann sind wir raus bei denen. Mhm. Und da kommt jetzt die PPWR ins Spiel. Deshalb würde ich die Frage tatsächlich sagen, es geht tatsächlich es muss in richtige Innovation gehen, weil
der Gesetzgeber es verlangt.
Weil der Gesetzgeber es verlangt und ich sage jetzt nicht die großen Discounter, aber ist nicht weit weg davon, ja auch jetzt vermehrt darauf achten und man muss.
Aber es ist spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich entsteht wieder der Eindruck und wahrscheinlich ist es auch normal, dass Innovation dann wirklich sprunghaft ansteigt, wenn entweder der Druck vom Markt da ist oder der Druck vom Gesetzgeber. Und ich weiß es nicht, aber ich frage mich, ob das schon immer so war. Oder ob es nicht auch mal Phasen in der bundesdeutschen Geschichte der Verpackungsindustrie gab, wo Innovation aus dem Anspruch des Unternehmens heraus entstanden ist und nicht, weil man musste. Also ich will da nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt mit Sicherheit auch heute noch Ausnahmen, die nach wie vor sehr innovativ sind, unabhängig vom Druck, der von außen auf sie einprasselt. Aber ich stelle schon fest, oder so ist zumindest mein Eindruck, häufig ist es mehr der Eindruck eines Getriebenen und weniger der Eindruck eines proaktiven Treibers.
Ja,
und
ja.
Da hoffe ich, dass wir das vielleicht doch auch noch ein bisschen gedreht bekommen. Aber ich höre raus, mit meiner Einschätzung bin ich vielleicht nicht ganz alleine. Sie stimmt nie zu 100%, aber
ja, aber wenn ich jetzt nur, ich habe in den letzten Jahren sehr viel Zeit mit Colin Weber verbracht, der ja leider verstorben ist, großer Personalberater der
Verbandsbranche.
Und der mir immer Geschichten erzählt hat, aber gar nicht in diesem Opa erzählt von früher Geschichten, sondern tatsächlich, ja, sein Vater schon originär im Verpackungsmaschinenbau tätig und er aus dieser Familienhistorie erwachsen. Und diese Tüftler, also man muss wirklich sagen, diese Tüftler, die sich damals dahingesetzt haben und ohne Not, sondern einfach nur vielleicht aus innerem Antrieb, ja, können wir offen reden, Gerhard Schubert war, und dass ich ihn persönlich kannte, jetzt ja auch leider verstorben, aber viele Nachrufe gelesen. Und das war ja auch genau dieser Prototyp an Mensch, der quasi aus innerem Antrieb da sich hingesetzt hat und Innovation erschaffen hat. Ob er es selbst Innovation genannt hätte, weiß ich gar nicht. Aber aus heutiger Sicht war das natürlich bahnbrechend.
Ich glaube, in vielen Bereichen ist der deutsche Verpackungsmaschinenbau, dazu gehört Schubert in diesem Fall ja, aber auch andere Branchen weltweit führend, genau aus diesem Tüftlergehen heraus und aus dem Anspruch heraus, technologisch besser zu sein wie die anderen. Diese dominanten Themen, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, ich frage mich da immer, sind das denn eigentlich auch die Themen, die dann in so einem Fachmedium besonders gut funktionieren? Oder ist der Leser vielleicht eher nach eurer Wahrnehmung manchmal sogar schon genervt, wenn er jetzt die 527. Beitragsreihe zum Thema Sustainability bekommt? Also wie nehmt ihr das wahr? Sind das auch die Themen, die den Leser wirklich interessieren? Oder sagt der Leser, ja, ist ein Thema, weiß ich, aber jetzt habe ich eigentlich auch alles dazu gehört und gelesen?
Also wir kriegen im Moment sehr viele Vorberichte für die Ende September stattfindende Fachpark in Nürnberg.
Jawohl.
Das ist ja auch völlig legitim. Und eine gern genommene Überschrift über den Messeauftritt von XY, die ja dann da auch in dieser Pressemitteilung steht, ist dann Nachhaltigkeit im Fokus zum Beispiel. Also die Überschrift laut Nachhaltigkeit im Fokus. Und das ist natürlich was, da sage ich, das kann man natürlich da hinschreiben. Aber ob du und ich uns das durchlesen würden, das weiß ich nicht. Also das ist schon ein bisschen gewagt aus meiner Sicht. Oder Fokus oder Innovation, Nachhaltigkeit im Fokus ist auch gern genommen. Das hat vor 5 Jahren vielleicht noch funktioniert. Das funktioniert, also man kann das machen, es ist ja nichts falsch dran. Und da müssen wir auch mal offen und ehrlich sein. Wenn das Unternehmen groß genug ist, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn das ein Unternehmen ist, das wirklich so relevant ist für die Branche, dann könnten die da auch, was sie sich für eine Überschrift nehmen, ja, man geht halt trotzdem, also ich als Journalist gehe natürlich sowieso hin, weil es mich interessiert, aber das hat dann so eine Strahlkraft, dass dann die Leute trotzdem hingehen. Aber nee, also ich meine, wir haben schon sehr, sehr viele Klicks online, läuft ja alles bombig auf LinkedIn und so weiter, aber da muss man mit ein bisschen mehr Knackigen um die Ecke kommen.
Ich frage mich da häufiger, wenn ich mir zu dem Thema so ein bisschen Gedanken mache, ob die Rolle der Fachmedien nicht vielleicht manchmal die sein müsste, dass die vielleicht sogar auch die Themen stärker spielen, die nicht so im öffentlichen Spotlight stehen, aber trotzdem eine hohe Bedeutung haben. Also ich sage mal, vielleicht so ein bisschen Finger in die Wunde legen. Und damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht das Thema Fachkräftemangel, weil mich das vielleicht betrifft, sondern ich glaube, es gibt auch andere Themen, die eine ebenso hohe Dringlichkeit und Bedeutung für die Branche haben, die aber nicht so im öffentlichen Interesse stehen. Wie siehst du das? Wie ist da die Rolle eines Fachmediums? Wie weit kann man vielleicht auch den Finger in die Wunde legen? Und wo sind natürlich auch Limitationen, weil ihr natürlich auch davon lebt, dass Unternehmen bei euch Anzeigen schalten, Beiträge bringen, euch zu Veranstaltungen einladen. Also das ist natürlich ein schmaler Grat, der ist mir total bewusst zwischen, ich sag mal, dem journalistischen Anspruch und auf der anderen Seite natürlich auch den wirtschaftlichen Interessen eines Verlags, einer Publikation, die man ja nie außer Acht lassen darf. Ja, wir sind ja nicht der barmherzige Samariter in dem Bereich. Also wie siehst du das?
Ja.
Solltet ihr da als Packaging Journal, als Verlag vielleicht manchmal auch etwas mutiger sein und mal Themen bespielen, die jetzt gerade nicht so im Fokus stehen?
Ja, also die Nachfrage ist natürlich völlig berechtigt, auch eine Sache, die bei uns auch Redaktion sind. Wir haben Dienstag 10.30 Uhr immer ein Redaktionsmeeting. Taucht natürlich immer wieder auf. Ich würde da gar nicht so sehr auch das Fass aufmachen zwischen, also Differenzierung, dass wir halt, dass ein Unternehmen halt Gegenstand der Berichterstattung und vielleicht auch Kunde ist. Also das ist ja im Grunde so der Zwiespalt, der sich aber durch selbstverständlich durch die ganze Branche zieht. Das wird mich jetzt persönlich gar nicht so sehr bekümmern. Also ich hätte auch wenig, wie nennt man das, wenn Hunde zubeißen, ich habe wenig Biss. Also mir wäre das wirklich, da wird eher meine journalistische Ader sprechen tatsächlich. Okay. Spielt auch, glaube ich, wir haben eine klare Trennung zwischen Sales und Redaktion, deshalb wäre das für mich jetzt gar nicht so relevant. Ich glaube, was letzten Endes entscheidend ist, ist tatsächlich die Deutungshoheit. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, ich muss so 2011, 2012 gewesen sein, die Jahre, war ich noch beim Ovid im Übrigen. Da ging es um die Ökobilanz bei Getränkeverpackung. Ihre Geschichte, gut davon gelebt, die ganze Branche hat, also von den medial super davon gelebt.
Ja.
Das war damals das IFOI-Institut in Heidelberg, können wir namentlich nennen, das ist ja alles online. Und es war die Getränkedosenbranche auf der einen Seite und ich meine die Getränkekartonleute auf der anderen Seite. Mhm. Und es ging darum, welches Verpackungsmittel ist ökologisch sinnvoller. Also wir sprechen vor 13 Jahren.
Ja.
Und das IFO-Institut hat diese Debatte mit Ökobilanzen befeuert. Ich meine, Auftraggeber für beide, wenn ich richtig weiß, müssen wir nochmal nachprüfen. Und wir hatten unfassbar gute Leute damals beim WIT. Und selbst die haben das, also damals, wir konnten das selbst nicht nachvollziehen. Also auf welchen Grundlagen diese Ökobilanzen, mhm, also die ureigenste Eigenschaft eines Journalisten, nämlich Dinge zu bewerten, einzuordnen,
ja,
sind auch wir an unsere Grenzen gestoßen.
Okay.
Und das ist für mich das Paradebeispiel, dass ich immer, das ist jetzt keine faule Ausrede, man könnte das vielleicht jetzt machen, ja, aber dass man tatsächlich das mal aufdröseln müsste. Ja, dann sind natürlich der limitierende Faktor Zeit und so weiter. Oder man müsste sich Leute reinholen, Gastbeiträge, die es tatsächlich mal auseinanderfriemeln. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das auf unfassbar guten, auf fruchtbaren Boden fallen würde. Man würde vielleicht auch ein paar Leuten auf die Füße treten, das mag sein.
Ja.
Aber ich glaube, dass es im Umkehrschluss, also eine gute Geschichte wird sich ja immer durchsetzen.
Klar.
Also ein Hit ist ein Hit.
Absolut.
Zweiter Aspekt, der mir auch schon länger durch den Kopf geht, dadurch, dass wir diesen Klickjournalismus ja, also nicht wir beim Packaging-Journal, vielleicht auch, aber dass man das halt hat.
Ja.
Ja, dass man so auf diese Aufmerksamkeitshaschende geht. Und das ist leider meine Erfahrung aus den vergangenen, ja, kann man schon sagen, 4 Jahren, vielleicht 5 Jahre, dass es oftmals überhaupt nicht belohnt wird. Also ich würde sagen, ich hatte vor 4, 5 Jahren Top-Geschichten, Exklusivgeschichten. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, Laux war billig, sag ich, nee, war gut. War auch im Nachhinein gut. Mhm. Hat keinen interessiert. Also mein Anspruch war, als ich damals zum Packreport kam, können wir ganz offen drüber sprechen, steht ja auch alles auf LinkedIn, in meiner Bio, jede Woche 2 Exklusivgeschichten. Also Newsletter kam immer Dienstag, Donnerstag,
ja,
und das Enjoy muss immer eine Exklusivsache haben. Und ich habe das sicher ein Jahr durchgezogen. Aber Resonanz war
äußerst gering.
Äußerst gering. Und es war zum Teil wirklich, also wo man wirklich sagen muss, ich habe da auch Arbeit reingesteckt. Also nicht nur einfach mal die Angel ausgeworfen und gucken, wer rangeht, sondern auch wirklich so Geschichten. Ja, und dann habe ich angefangen, über meinen Radunfall zu schreiben und dann war ich auf einmal der Top-Klicker. Also das ist halt so dieses, es muss ja honoriert werden. Ich meine es gar nicht finanziell.
Aber klar, ihr lebt am Ende von Lesern.
Genau, man lebt von Leser und Relevanz. Genau. Und das ist halt, glaube ich, also selbst wenn man das heute könnte, von der Manpower her, früher war ja der Anspruch bei einer Tageszeitung, eine gute Titelgeschichte immer zu haben.
Ja.
5 gute News in der Woche, würde ich sagen, haben wir auch so. Also beim Packaging-Journal auf jeden Fall. Aber wenn man das jetzt wirklich noch weiter treiben würde, ich weiß nicht, ob das uns in unserer Position noch viel weiter bringen würde. Mhm. Weiß ich nicht.
Das leitet total gut über zu einer Frage, die ich eigentlich erst einen Moment später stellen wollte, aber die jetzt sehr gut reinpasst. Jetzt haben wir den Blick auf die Branche gehabt. Jetzt sind wir dabei, ein bisschen tiefer in die Medienlandschaft Packaging-Journal reinzuschauen. Du hast es jetzt schon angerissen. Wie verändert sich denn das Leserverhalten? Und wie reagiert man als Fachmedium eigentlich darauf? Also das, was du beschreibst, ist ein Phänomen, was man ja auch aus ganz vielen Bereichen hört. Also eher Oberflächlichkeit, die ersten 3 Zeilen werden gelesen, zack, nächster Beitrag, weiter scrollen. Niemand, der mehr wirklich in die Tiefe geht. Vielleicht auch ein Grund, warum ich versuche, mit dem Podcast einen anderen Weg zu gehen. Schauen wir mal, wie erfolgreich das sein wird. Das wissen wir natürlich auch noch nicht. Aber ist das die einzige Veränderung im Leserverhalten, die ihr beobachtet? Und natürlich die ganz spannende Frage, wie reagiert man da drauf? Und was versucht man, um dem zu begegnen, um dann auch in Zukunft noch die Relevanz zu haben, die man vielleicht heute als Packaging Journal auch in der Branche hat?
Ja, klar. Also hier geht es ja im Grunde ja um die Zukunft nicht nur meines Jobs, aber es geht tatsächlich ja um die Perspektiven. Also ich, zuallererst mal hat das Packaging Journal in den vergangenen Jahren unglaublich viel richtig gemacht. Also die haben natürlich, ich habe das ja immer als aufmerksamer Beobachter verfolgt, die waren natürlich First Mover im Bereich Digital Content,
ja,
Bewegtbild, unfassbar ja, stark, LinkedIn natürlich, Powerhouse sowieso. Aber die haben es halt auch geschafft, die einzelnen Geschichten in die richtigen Formate zu pressen. Also es gibt natürlich Geschichten, ich sag dir gerne auch gleich welche, die laufen aus meiner Sicht viel besser in Print über 4 Seiten als über LinkedIn zum Beispiel. Also das ist jetzt das krasseste Beispiel.
Mhm.
Dann gibt's Geschichten, da sind die Bilder so stark, die machst du natürlich online mit 4 starken Bildern, die würden in Print, würden die wahrscheinlich untergehen, weil die Bilder du so groß ziehen müsstest und dass der Text so klein wäre, das würde einfach nicht passen. Also ich will damit sagen, wenn du sagst, Digital First, ja, was ja viele tun, ja, dann brauchst du aber auch die Geschichten dazu. Und die Geschichten sind halt kürzer. Ja? Also, wobei, ich war letztes Jahr war ich beim Tagesspiegel, Christian Tritt war Chefredakteur, und der hat mir erzählt, der Tagesspiegel, ich konnte es nicht glauben, der macht die langen Geschichten online und die kurzen macht er im Print. Weil er sagt, die Leute haben sich so an dieses, die haben eine sehr starke Tablet-Ausgabe als PDF.
Ja, ja.
Und die Leute sind es so gewohnt, lange am Tablet zu sitzen. Ist nicht meine Meinung.
Ich brauche auch gedruckt, ja, aber es ja, liegt genau, vielleicht auch ja, an der Branchenzugehörigkeit.
Ja, an der Branchenzugehörigkeit und Thomas an unser beider Alter.
Ja. Das muss man ja auch jung mal. Und schnittig.
Ja, das, die einen sagen so, die anderen so. Aber also ich auch noch. Ich habe auch noch Tages. Ich habe die Süddeutsche, kommt bei mir Freitag, Samstag auch noch in Print. Nee, also. Um es nochmal einen Punkt zu bringen. Der Anspruch beim Packaging-Journal ist ja auch immer Exklusivität. Das heißt, wenn bei uns eine Geschichte im Print läuft, dann darf die vorher nirgendwo anders erschienen sein und am besten danach auch nicht. Und sie muss wirklich, also wir bieten da tatsächlich einen Mehrwert. Mhm. Und das geht ja konträr zu dem, was in der allgemeinen Branche passiert. Da gibt es natürlich Ausnahmen, aber es gab ja Jahre im Fachjournalismus, da ging es ja nur darum, die Seiten zu füllen. Und mit Seiten zu füllen meine ich Druckfarbe. Mhm. Also Druckfarbe auf totes Holz. Mhm. Und das waren natürlich die düsteren Zeiten. Ja, also ich vergleiche das immer gern mit der Musikbranche. Aus meiner Sicht macht die Verlagsbranche das durch, was die Musikindustrie. Ich würde sagen, es gibt so einen Zeitgap von 15 Jahren, das durchgemacht hat. Es gab ja diese Zeit, wo kein Mensch mehr Musikgeld verdient hat, weil kein Mensch mehr CDs gekauft hat.
Ja, Streaming, hat, Downloads etc.
Genau, alles Streamings. Und es war aber die Zeit, bevor du mit Streaming Geld verdienen konntest.
Wo ein Geschäftsmodell dahinter stand.
Genau. Sondern es war halt illegal, das Streaming war illegal im Grunde, oder jeder hat sich irgendwo illegal runtergezogen.
Napster.
Napster, sehr gut. CDs hat keiner mehr gekauft, das heißt, wo kriegst du dein Geld her? Diese Zeiten gab's. Und jetzt sind wir ja drüber hinweg, dass wir zum ersten Mal Geschäftsmodelle haben, die tatsächlich auf digitalen Füßen stehen, wo Print natürlich auch eine Rolle spielt, da ist natürlich die Verpackungsbranche auch noch ein bisschen speziell. Wir sind nicht Apple. Ja, also es gibt ja immer noch Leute, die sehr viel Wert auf Print legen, und ich verstehe das auch. Also ich verdamme niemanden, alleine nur, wenn wir als Redaktion so ein Heft zusammenschustern und wir haben einen super Grafiker und der Malte Andresen schaut nochmal drüber und das ist alles bombig. Und dann das Heft in Händen zu halten, alleine nur für dieses Ding, wo wochenlang dafür gearbeitet wurde, ist alles wert. Fachbackvorschau jetzt wieder Bombe.
Aber der Schwerpunkt liegt auf den digitalen Formaten, höre
ich. Ja, aus. Dafür ist ja das Packaging-Journal aus meiner Sicht auch, ich habe einen guten Freund, der arbeitet bei einem US-amerikanischen Sportartikelhersteller. Ich weiß nicht, ob Nike noch einen Cent in Printwerbung steckt, würde ich sehr stark bezweifeln. Also das ist natürlich jetzt die Sportartikelbranche, ist nochmal eine andere Geschichte, aber also der Trend wird ja dahin gehen.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ich war bisher immer in der irrigen Annahme, dass viele auch Entscheider aus der Verpackungsindustrie tatsächlich immer noch gerne das, also wenn ich bei Kunden bin und da warte dann im Empfangsbereich, erlebe ich ganz häufig, dass du dann im Empfangsbereich das Packaging-Journal ausliegen siehst, ja, oder man die auch, Ausgabe klar. vom Euvid oder so. Also natürlich. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass Print heute in unserer Industrie noch eine sehr bedeutende Rolle spielt, weil ich immer dachte, naja, wie gut erreichst du jetzt den Inhaber des mittelständischen Verpackungsherstellers online?
Tut's auch. Nein, tut's auch. Ich meinte jetzt in Projektion. Okay. Also diese, nein. Also dann habe ich mich falsch. Nee. Also mein redaktionelles Leben ist auch getaktet durch die Printausgabe. Okay. Also wir haben diesen Druckplan, es ist klar, dann und dann ist Abgabe, wir haben den Anzeigenverkauf, der darauf hinarbeitet, wir machen Ausgaben zur Fachbank, wir machen Ausgaben zur Drinktech. Also das ist schon sehr, sehr printlastig durchgetaktet. Also das prägt mein Jahresablauf total. Und auch völlig zu Recht. Nur in dieser Bubble, in der ich mich bewege, im digitalen Bereich, kriege ich halt viermal mehr Resonanz auf so eine Radtour, die jetzt halt erstmal komplett digital läuft, ist ja klar.
Ja, die Aktualität kriegst du ja im Print auch nicht abgebildet.
Nein, kriegst du gar nicht hin. Ja. Und natürlich werden wir diese Radtour jetzt auch in der 4, mit einer Doppelseite oder mit 4 Seiten, ich weiß gar nicht, wie wir es machen. Nur kein Mensch wird mich danach anschreiben.
Die es interessiert, die haben es online schon gesehen.
Genau, die haben es online gesehen. Und kein Mensch wird mich anschreiben und sagen, Mensch, Herr Lauchs, auf Seite 47, ist ja toll, was sie da gemacht haben.
Die Interaktion ist online natürlich eine ganz andere.
Genau, ja. Deshalb kommt es bei mir auch so an. Aber also völlig zu Recht. Und wir haben ja noch eine unfassbar hohe Druckauflage beim Packaging Journal. Das heißt, wir garantieren ja, was heißt wir garantieren? Es ist ja so, dass wir tatsächlich ja noch eine Menge an Leuten erreichen. Auch Leute, die sich nicht wie du und ich in dieser digitalen Welt bewegen. Mhm. Ja? Also Leute, die man vielleicht auch nur so erreichen kann.
Spannend. Okay, ein Stück weit hast du die Frage, welche Rolle so ein Fachmedium in der Zukunft wahrnimmt, auch schon ein Stück weit mit beantwortet. Es geht viel um Interaktion, um Miteinander, um Aktualität, um Möglichkeiten für die Zielgruppe zu konsumieren auf der einen Seite, zu interagieren auf der anderen Seite. Ein paar Formate sind auch, denke ich, jedem bekannt. Ihr habt einen Podcast, es gibt den Newsletter, wir haben die Printausgabe, sehr aktiv auf Social Media, sowohl du als Person als auch das Packaging-Journal als Fachmedium. Gibt es Formate oder Medien, die du für die Zukunft als wichtig ansiehst, die aber heute vielleicht noch keine so große Rolle spielen? Also siehst du irgendwas auf uns zukommen, wo du sagst, in 5 Jahren wird das der, ich sag's mal überspitzt, der nächste heiße Scheiß werden, dann ist keiner mehr auf LinkedIn, sondern alle machen dann dies oder das. Seht ihr das? Siehst du das? Oder haben wir mehr oder weniger die Formate alle auf dem Tisch liegen und es stellt sich eher die Frage, wie nutzen wir sie zukünftig?
Also das ist jetzt meine absolute Privatmeinung. Ich habe da auch mit den Verantwortlichen nie gesprochen, aber also es ist ja seit Jahren bekannt. Ich hatte das, glaube ich, auch mal in dem Newsletter angeteasert. Ich sehe unfassbar viel Potenzial in diesem Streaming. Ich sehe wirklich, also dieses Streaming, TikTok finde ich jetzt im Businessbereich nicht so. Aber wenn es nach mir ginge, ich hätte längst irgendwie so ein Twitch-Account. Ich weiß, es ist noch so ein bisschen shabby und so, aber ich finde dieses Live-Ding, was wir ja schon machen mit Fachpack TV, Interpack TV. Ich hatte das vor Jahren mal lanciert, einen Messerundgang live zu streamen. Also ich laufe mit jemandem über die Messe. Wir streamen das 45 Minuten, quatschen ein bisschen, halten hier mal an, das ist vielleicht ein Experte für ein gewisses Fachgebiet. Und wir würden dann an einem Exponat stehen zum Beispiel und er wird dann erklären, weshalb das nicht so nachhaltig ist, wie das Unternehmen das sagt. Also so dieses, aber dieser...
da ja, wird sich das Unternehmen bedanken.
Nein, aber das Unternehmen hat damit nichts zu tun. Ich laufe mit dem über die Messe. Und das, dieser Live-Charakter, dieses Unmittelbare, ja, also dieses mobile LinkedIn Live, dieses einfach Streaming. Ich war ja zwischenzeitlich im Lokaljournalismus tätig, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Und es war wirklich ein Kracher. Es ging um den Prozess, das muss im Jahr 2018, 19 gewesen sein. Wiesbaden hat ein Dieselfahrverbot, kommunales Dieselfahrverbot verhängt bekommen. Deutsche Umwelthilfe hat geklagt, wie sie es oft gemacht hat. Und Wiesbaden war die erste Stadt in Deutschland, die dieses Dieselfahrverbot vor Gericht abgeschmettert hat. Und wir haben damals beim Wiesbadener Kurier, haben live aus diesem Wiesbadener Gerichtssaal, also vorm Gericht berichtet und damals noch mit Facebook Live. Also es war tatsächlich so, Facebook waren die damals unfassbar stark und wenn wir live gegangen sind, haben wir so eine Benachrichtigung bekommen, so eine Push-Nachricht. Und wir haben da quasi in den Prozesspausen, meine Kollegin Nele Leubner und ich haben das damals gemacht und haben da live quasi von diesem Prozess berichtet. Und da gab es natürlich immer eine Wendung, das war natürlich ultraspannend und war natürlich die deutsche Umwelthilfe ja auch als natürlich sehr laut polternd unterwegs. Also das war alles halt medial aufgebauscht. Und das hat mich so begeistert damals, dass man so einen Live-Tag damals schon einfach, wir hatten nur ein Smartphone, Facebook Live, let's go.
Und die Resonanz der Leser?
Die waren einfach froh, glaube ich, dass wir das live abgebildet haben. Das waren, ich würde sagen, das war die Mehrheit noch nicht mal zahlende Abonnenten. Das waren einfach Leute, die damals
das spannend fanden,
die uns auf Facebook gefolgt sind, aber die halt so einen ersten Berührungspunkt gefunden haben zu der lokalen Zeitung Wiesbadener Kurier. Und wenn ich heute sehe, wie Nachwuchskräfte auch im Verpackungsbereich Nachrichten konsumieren, die hätten wir sofort mit einem Stream. Weil die haben eh die ganze Zeit das Handy. Die haben das Handy auch in der Hand, wenn die auf der Messe sind.
Ja, spannend. Super Einblick, vielen Dank. Ich blicke vorsichtig auf die Uhr. Zu dem Thema Streaming will ich nur eine Sache noch sagen. Als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Podcast zu beschäftigen, habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten, die auch in dem Format ganz firm sind. Und es gibt eine Person, die mir gesagt hat, Thomas, mach das und nach 6 bis 12 Monaten kaufst du noch 2 Kameras, zeichnest auf und machst Live-Aufnahmen unter Interaktion des Publikums. Den Mut habe ich bisher noch nicht ganz aufgebracht, aber nach dem, was du da jetzt gesagt hast und vermutest, muss ich vielleicht da nochmal drüber nachdenken, ob das vielleicht ein Weg sein könnte, in den sich zumindest dann vielleicht auch dieser Podcast entwickeln kann. Wir wollen langsam zum Schluss kommen, Matthias. Ich habe so eine Abschlussfrage, vielleicht auch zwei. Stell dir vor, du kannst der Branche morgen diktieren, welche Themen zukünftig besonders bespielt werden sollen. Und die Branche, die darf dir nicht widersprechen, sondern die muss dann einfach mal machen, wie du möchtest. Natürlich ein sehr fiktives Beispiel, aber wir versetzen uns da jetzt mal rein. Wir sind beide kreativ genug dafür. Welche zwei Themen wären das und warum wären es genau diese zwei Themen?
Er muss nachdenken,
das sehe ich, das
stark,
ist gut.
Sehr stark, ja, ich muss aufpassen, dass ich niemand auf die Füße trete, weil in dem Moment, wo ich jetzt in ein Thema reingehe, würde ich vielleicht schon so eine Packmittelfraktion verletzen, das wollen wir natürlich nicht. Weil ich habe alle gleich gerne, das stimmt da wirklich. Also was ich ganz generell sagen würde, das ist aber auch so ein Tenor, also es ist ja so ein bisschen wie so ein Monstranz vor mich ertrage. Mehr Personality wagen, also wirklich... ich brauche Leute, die für Themen stehen. Mir bringt's nichts, wenn irgendein großer Konzern, ja, am besten noch international aufgestellt, mir eine Pressemitteilung schickt und da dann irgendwas erzählt, was sie jetzt wieder Tolles Neues haben und so weiter. Das ist völlig in Ordnung, das kannst du machen. Aber es bringt dich nicht weiter. Sondern ich erzähle immer wieder gern das Beispiel. Ich will den Namen nicht nennen, weil ich es nie getan habe. Aber ich war als junger Volontär auf einem Presseevent von einem sehr, sehr großen Druckmaschinenhersteller. Ein sehr großer Druckmaschinenhersteller. Und diese Presseevents waren an News überschaubar. Warum nicht drumherum? Man ist trotzdem hin, weil das Unternehmen mal größer war, unterschaubar. Und die hatten damals einen Pressemensch. Es war ein Mann, ich schätze damals Mitte 50. Und es war der Dompteur im Ring. Aber gut, der hat alle abgeholt, unfassbar smart, omnipräsent. Ich habe mein Leben lang habe ich diesen Mann mit diesem Unternehmen verbunden. Und immer, wenn ich ihn gesehen habe oder er mich angerufen hat, war immer Nummer eins. Es war immer die Nummer eins, weil er verbindlich war, zuverlässig. Ich brauche Personality. Ich will nicht sagen, dass es so sein muss wie dies bei Volkswagen. Dass der seinen LinkedIn-Post schreiben muss und so weiter. Das meine ich nicht. Sondern nimm deinen Geschäftsführer, nimm deine Geschäftsführerin, kann die was, ist die gut, mach sie zu dem, was sie ist, nämlich zum Gesicht deines Unternehmens. Setz sie in einen Podcast, setz sie zu dir, setz sie zu mir in einen Podcast, setz sie zu uns. Die Leute werden sich immer an Emotionen erinnern. Emotionen erzeugst du durch Menschlichkeit, durch menschliche Nähe und nicht durch, das klingt überhaupt nicht despektierlich, nicht durch irgendeine neue Folie oder nicht durch irgendeine neue Tüte. Und damit fällst du auf, weil das dich einzigartig macht. Also das würde ich auf jeden Fall, das würde ich den Unternehmen zurufen und ich würde der Branche insgesamt zurufen, das ist aber jetzt fast schon wieder ein Allgemeinplatz, die PPWR zu nutzen, als Sprungbrett zu nutzen, sich in die übergeordnete Kommunikation, ja, also auch in die internationale Kommunikation einzustufen als das, was sie ist, nämlich die Verpackung als wichtiger Baustein, ja, als wichtiger Baustein zu einer, ich muss es leider sagen, aber zu einer ausgewogeneren Nachhaltigkeit, sage ich mal vorsichtig, also zu einer besseren Welt und da auch wirklich das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.
Ja.
Und ich frage ja immer gern meinen Podcasts, gerade wenn wir so Anwender haben, hat da die Verpackungsbranche ihre Hausaufgaben gemacht? Das ist immer so eine Standardfrage von mir.
Ja.
Und da kommt wirklich auch bei Leuten, denen ich vertraue, dann sagen die, vielleicht nicht ganz gemacht, aber die Anstrengungen sind halt da.
Ja.
Und es reicht ja oftmals schon zur Versetzung.
Ja, absolut. Super. Vielen Dank, Matthias, für dieses wirklich sehr informative Gespräch. Ein paar Themen nehme ich wirklich mit. Zum einen das Thema Streaming. Das muss ich nochmal ein bisschen überdenken, was das für Fachmedien und vielleicht auch für mich selber heißen kann. Sichtbarkeit und Personality.
Da bist du ja auf dem besten Weg. Da brauche ich dir ja nichts erzählen.
Da bin ich vielleicht auf einem guten Weg, aber es ist natürlich ein Thema, das stelle ich auch fest in der Arbeit, die ich tue, womit sich gerade der stark mittelständisch geprägte Verpackungsbereich in Deutschland schwer tut.
Schwer tut, ja klar.
In Schwaben sagt man nicht, geschimpft ist glob genug.
Genau.
Das heißt, die wollen nicht im Rampenlicht stehen, in vielen Fällen.
Ja, verstehe ich.
Und das ist vielleicht aber was, was durch diese Aufmerksamkeitsökonomie, wenn ich sie mal so nennen darf, wichtiger wird, ob man das möchte oder nicht.
Ja, und vor allem wird es ja auch, Thomas, ich wollte das Thema jetzt nicht noch aufmachen, aber es wird ja auch vom Algorithmus diktiert. Also, also wenn ich von meinem persönlichen Account Sachen poste, und es sind die gleichen Sachen, die wir vielleicht von einem Unternehmensaccount posten.
Funktioniert viel besser persönlich.
Aber 100%.
Genau. Ja, kann ich nur eins zu eins so bestätigen. Ist der Grund, warum ich eben vieles auch unter meinem Namen mache. Zum einen, weil es meine Meinung ist, aber zum anderen auch, weil es einfach, ja, wie du sagst, die Leute wollen Menschen sehen, die für etwas stehen. Und viele davon werden hoffentlich auch in diesem Podcast Platz finden. Von dem her ist das ein Gedanke, wo ich voll mitgehen kann. Leserverhalten, verändertes Leserverhalten, was funktioniert in welchen Formaten gut? Das Thema Nachhaltigkeit, wie viel Innovation ist da wirklich? PPWR als Treiber von nachhaltigen Innovationen. Das sind so Themen, die ich mitgenommen habe. Deswegen sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Du hast einen langen Tag auf dem Fahrrad hinter dir. Von dem her bin ich umso dankbarer, dass du jetzt noch schon knapp 50 Minuten vor dem Mikrofon durchgehalten hast. Das rechne ich dir hoch an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass auch Sie ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen konnten. Die ein oder andere spannende Anregung, den ein oder anderen spannenden Gedanken. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben, soll auch dafür Platz sein. Schreiben Sie mir gerne direkt über die Website www.inside-packaging.de, auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@inside-packaging.de bin ich jederzeit gerne für Sie erreichbar. Welche Erfolgsgeschichten kennen Sie, die hier erzählt werden sollten? Welches Unternehmen hat eine Herausforderung besonders gut gelöst und könnte mit seinen Erfahrungen anderen Unternehmen weiterhelfen? Welche Person aus der Verpackungsindustrie oder dem Umfeld der Verpackungsindustrie sollte den Hörern dieses Podcasts auf jeden Fall genauer vorgestellt werden? Ich freue mich über Ihre Vorschläge zu Themen und Gästen und ich freue mich über die oben genannten Kanäle auch hierzu von Ihnen zu hören. Wenn Sie das Thema der heutigen Folge besonders interessiert oder wenn Sie noch kein Abonnent des Packaging Journal sind oder weitergehende Fragen haben, melden Sie sich gerne. Ich stelle bei Bedarf jederzeit den direkten Kontakt zu Matthias Laux her. Ich freue mich auf Ihre Nachrichten und auf die nächste Folge von Inside Packaging. Und denken Sie daran, Inside Packaging, weil Verpackung mehr ist als eine gut aussehende Hülle.